bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hallo Björn, zurück. Ich wollte gerade irgendwas Sinnvolles sagen, aber in den heutigen Tagen muss man aufpassen, was man sagt.
Genau, dann sag doch einfach zurück bei Gazette 95, das habe ich mir nämlich geschenkt.
Zurück bei Gazette 95 und ich freue mich ganz doll.
Weil ich ja eigentlich seit 5 Jahren immer überlege, eigentlich ist das ja Quatsch zu sagen, zurück bei Gazette so und so, weil Gazette so und so ist ja eben, die ist ja jetzt neu. Ne?
The Future is History hieß es mal bei 12 Monkeys. Ja, genau. Ich dachte, ich würde irgendwas Geistreiches raushauen, aber das ist ja eben oft auch vergebens.
Ist schwer dieser Tage. Vor allem das Schwere, oder das Problem ist, viele Leute verstehen das nicht mehr, wenn man was Geistreiches raushaut. Da kommen Fragen.
Als nachher noch so den intellektuellen Podcast oder so, ne? Dann wird man dann irgendwie so auf eine Schiene mit dem pseudo-intellektuellen Precht gesetzt oder so.
Na gut, wir besprechen Filme wie Windigo. Ich glaube nicht, dass man uns intellektuelle
Avancen nachsagen darf.
Tendenzen, kann. Ja.
Ja, nee, überhaupt nicht. Also insbesondere heute nicht, denn ich bin top aktuell unterwegs und habe kaum was. Ich wollte gerade sagen, ich habe kaum was Gutes mit, aber das eine Nicht-Gute hat mich so negativ beeinflusst, dass das offensichtlich auch auf die anderen beiden, die wirklich gut waren, die beiden Filme, die ich mit habe, übergeschwappt ist. Aber ich habe, ich habe ein schönes Programm mit. Ein zu diskutierendes.
Und ich habe tatsächlich ein relativ trübsinniges Programm. Mhm. Also jetzt nicht trübsinnig in
Form. Das ist eigentlich mein Job. Was machst du denn da?
Es war nicht so gut. Das lag an den Filmen und einen, den ich mitbringe, habe ich schon mal gesehen, den habe ich lange nicht mehr gesehen.
Es lag an den Filmen, an was denn sonst?
Also an der Stimmung.
Manchmal ist es ja so. Ja.
Also meine Stimmung ist besser als die Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die ich noch nicht kannte. So ist es vielleicht am besten ausgedrückt.
Aber sind alle drei trüb bei dir oder was?
Der eine, den habe ich halt lange nicht mehr gesehen. Da wusste ich aber, dass der mir nicht so gefallen hat. Aber jetzt aufgrund eines neuen Mediums und einer Reihe, die ich halt damit fortgesetzt habe, habe ich mir halt nochmal neu angeguckt und nochmal neu bewertet. Und das andere ist wirklich ein kompletter Totalausfall. Während der letzte Film, der ist schon sehr, sehr unterhaltsam, aber ziemlich gaga. So, also von daher, es wird auf jeden Fall sehr abwechslungsreich.
Hast du irgendwas Neues? Gibt's News? Gibt's überhaupt News? Wir haben jetzt auch schon lange nicht mehr eine Gazette aufgenommen, hat Mama.
Ja.
Jetzt gerade eben im Vorgespräch zum jetzigen Gespräch, bevor wir auf Rec gedrückt haben, festgestellt, dass das jetzt schon ein bisschen länger her ist, aufgrund unseres 3-Wochen-Rhythmus, was ja für uns irgendwie, haben wir auch festgestellt, ganz angenehm ist, aber irgendwie doch befremdlich, ne, wenn man so lange irgendwie dann nicht aufnimmt.
Also, ja, das stimmt, Gazette. Wir haben ja in der Zeit noch was anderes aufgenommen. Aber ich hatte ja gedacht, dass es letzte Woche zu so einer Art Massensuizid kommen würde, als Player on TCM The Beginning angekündigt hat und sie es gewagt haben oder sie es wagen werden, keine UHD zu bringen. Also da ist ja die Trennflüssigkeit aus allen Spalten gequollen. Und da gab es ja direkt so einen Kampf. Ihr Nörgler, jetzt seid doch froh, dass er überhaupt kommt. Ja, aber 2026 in Zeiten von UHD. Und dann nimmt man Preise von 31,99. Das sind doch UHD-Preise.
Der Film wird nicht besser.
Der Film wird nicht besser und UHD-Preise sind eigentlich bei 35,36.
Ist ja auch völlig egal, wo die Preise sind. Aber ich war irgendwie mal kurz auf schnittberichte.de und falls da uns einer zuhören sollte, aus dem Moderatorenteam seid gegrüßt. Aber ich habe nur so irgendwie so diese Ankündigung gesehen. Ich habe es natürlich mitbekommen über die sozialen Medien und habe dann diesen Feed gesehen auf schnittberichte.de und dann irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube, es waren irgendwie 91 Kommentare. Ich habe gedacht, so, komm, lass es. Ich kann mir denken, was die Diskussionen dort sein werden. Ich bin noch nie Teil dieser Play-on-Events gewesen. Das ist offensichtlich ja ganz gut gemacht irgendwie. Aber ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, ich kriege ja eh mit, was dann angekündigt wird. Dafür muss ich mir nicht irgendwie so einen Livestream anschauen. Ich habe es nicht mitbekommen, aber zumindest, was ich mitbekommen habe, interessiert mich nicht.
Ja, Also mich interessiert der Keoma, das ist ganz interessant.
Das habe ich mir gedacht, ja.
Da hoffe ich, dass du da nicht irgendwie wieder so
ist eine UHD, hä?
Genau, aber da hoffe ich, dass es das jetzt nicht wieder so ein Geschenkbox wird wie bei Django, weil da ja eigentlich mal Mediabook angedacht war. Jetzt hieß es Sonderverpackung, da PlayOn ja diese Italo-Western-Pralinen-Schachtel-Reihe hat. Das ist ja schon eine Sonderverpackung. Wäre das natürlich sehr clever, den da reinzupacken. Aber ich befürchte, man macht da wieder irgendwas Besonderes.
Ich gehe auch davon aus, weil Django ja irgendwie sich doch ziemlich gut verkauft hat, dass man mit Kiyoma den gleichen Weg geht.
Aber hat er sich ziemlich gut verkauft? Irgendwie war er doch dann auch mal im Angebot und so. Und hatte ich eigentlich
das ist ja jetzt weg, oder? Das
ja.
Ist jetzt irgendwie
keine
so,
Ahnung.
Also zumindest habe ich das irgendwie so mitbekommen. Aber vielleicht,
ich warte, bis PDAX den auswertet.
Die ja immer mehr zum guten Label werden.
Ja, nee, aber wirklich, also ich finde ja wirklich, dass PDAX...
Das war nicht ironisch gemeint.
Ja, nee, genau.
Die bringen das Millionenspiel auf Blu-ray. Ich habe mich gefreut wie Bolle.
Ja, die bringen einiges auf Blu-ray jetzt auch mal. Aber wen ich auch immer mehr wertschätze, leider auch, also ja, gut, meistens auch wirklich in Sachen Qualität, ist Filmjuwelen. Die haben echt einen guten Katalog mittlerweile aufgemacht. Also vor allem auch so, was so klassische Horrorfilme angeht. Diese Blu-ray-Präsentationen sind echt alle richtig gut. Jetzt bringen sie Geschichten aus der Schattenwelt, auf die ich ja auch schon lange warte. Ne?
Das Master aus den USA, was sehr, sehr gut ist.
Mhm. Ja, naja, also es gibt auch noch etwas neben PlayOn. Es wird wenig, weil PlayOn natürlich jetzt richtig raushaut mit den ganzen Lizenzen. Da muss man gucken, dass das nicht irgendwie hier so dieses... Label Nummer 1 wird, was alles dann rausbringt. Ich meine, ist mir egal, wer es rausbringt, das Zeug so, ne? Aber ich finde, man fährt ja auch bei anderen Label oft günstiger bei gleicher Qualität. Und da frage ich mich manchmal auch so, wo ist da die Rechtfertigung? Also ja, es gibt da so Filme, die kommen für den 20, ne?
Ist eben auch nicht so oft günstig. Und wenn du irgendwie den unterlizenzierst, dann kannst du ihn vielleicht für einen 20 bringen. Steigende Kosten, ich meine, die müssen auch irgendwie zur Arbeit kommen, ja, wenn du jetzt aktuell tanken gehst, dann bist du schon gearscht.
Ja, gut, klar, die Situation war jetzt vor 2 Wochen noch eine andere, da müssen wir uns dran gewöhnen, dass die Situation sich von Woche zu Woche immer neu ändern.
Ich denke, das ist, umso größer man wird, umso teurer ist auch ein Kostenapparat, der damit reinspielt, dann... Deswegen kommen ja auch dann von solchen Labels so viele Sondereditionen, weil, glaube ich, da die Marge einfach auch größer ist, weil wenn du dann irgendwie den Karton irgendwie nur irgendwie nochmal 10%, 20%, 30% aufbläst und ein paar Flyer reinpackst, ein Poster, das ist ja Pfennigzeug, Centzeug, ne? Was du da reinpackst, dann bläst du das künstlich auf und dann hast du die Marge direkt mal irgendwie verdoppelt, jetzt mal so aus dem, einfach so gesagt.
Ja. Das stimmt. Ja, nee, ansonsten, ansonsten gibt es eigentlich gar nichts Großartiges, was mich jetzt in der letzten Zeit bewegt hat, so im Bereich des Films. Ich warte weiter auf Masters of the Universe. Das ist so, was das Kino angeht, für mich so immer noch der Film, auf den ich mich irgendwie so ein bisschen freue. Aber halt auch nur mit so einer naiven Vorstellung, muss ich sagen.
Ja, das Thema hat mir ja schon.
Ja, eben, also von daher.
Ja, schon.
Daran siehst du, dass sich nichts ändert.
Ja, ich habe auch nichts. Ich habe auch nichts irgendwie. Ich war im Kino und da habe ich einen Film mitgebracht heute. Aha. Und ansonsten hat sich bei mir auch irgendwie.
Ich freue mich sogar.
Filme hier reinscheppern. Hat sich da nicht viel getan bei mir. Soll ich starten? Soll ich starten?
Ja, starte doch direkt. Starte doch auch gerne direkt mit dem Kinofilm.
Ja, das mache ich doch. Wie gesagt, ich war im Kino und habe mir Scream 7, das ist unfassbar, angeschaut. Inszeniert diesmal von Kevin Williamson, der ja schon beim ersten Teil als Drehbuchautor verantwortlich war.
Weiterhin immer? Also war er weiterhin immer der Drehbuchautor?
Nicht immer. Beim ersten, ne, der wirklich auch dann einen Riesenerfolg hatte, da hat Kevin Williamson ja mal so ein paar Filme gemacht, irgendwie Teaching Miss Tingle und noch ein paar andere Drehbücher geschrieben. The Faculty hat er auch geschrieben. Den hatte ich vor kurzem nochmal geschaut. Also er hatte so einen großen Hype. Ich weiß nicht, ob er noch bei anderen Regie geführt hat. Auf jeden Fall hat er jetzt hier bei dem geführt. Er hat nicht beim letzten Regie geführt und beim vorletzten auch nicht. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. Aber es ist auch völlig egal, weil die Ausgangssituation ist sowieso im Grunde genommen die gleiche. Irgendein neuer Bekloppter setzt sich wieder die Ghostface-Maske auf und startet eine frische Mordserie, aber diesmal, wie es ja aktuell oder wie es in der jüngeren Vergangenheit in vielen populären Franchises üblich war, versucht man eben hier so diese alten Figuren mit der neuen Generation zu verbinden. Das hat man im letzten Teil schon so ein bisschen versucht, aber hier setzt man nochmal einen drauf, denn Neve Campbell als Sidney Prescott ist zurück. Ja, und die versucht irgendwie hier in diesem Film seit Jahren ein halbwegs normales Leben zu führen. Ich glaube, das hat sie auch schon mal irgendwie in 4 oder 5.
Ich wollte gerade sagen, das genau, ist doch, versucht. Da wollte sie das nicht schon mal machen?
Ja, ja, genau. Aber sie ist eben, ja, genau, hat eben ganz viel durchgemacht, versucht das immer noch. Ist ja auch verständlich, nach so einem Traumata. Aber es dauert eben nicht lange, bis dann eben wieder irgendein Bekloppter in einem Ghostface-Kostüm auftaucht. Und diesmal wird aber auch noch ihre Tochter, die mittlerweile irgendwie, weiß nicht, so 17, 18, schätze ich, die Jahre alt ist, zum Ziel des Killers. Und damit ist Sydney wieder mittendrin in dieser neuen Mordserie. Und ja. Ja, und das ist auch schon im Grunde alles, was man über die Story sagen kann. Denn ehrlich gesagt, ich habe jetzt bei der Vorbereitung und beim Notizenmachen große Schwierigkeiten gehabt, was über diesen Film aufzuschreiben. Nicht, weil er irgendwie sonderlich komplex wäre, sondern weil er einfach schlicht unfassbar dröge und langweilig ist. Also dieser Original-Scream von Wes Craven, ich habe ihn tatsächlich jetzt die Tage nochmal geguckt, hat damals eben so gut funktioniert, weil er eben das Slasher-Genre bedient hat und gleichzeitig auch auf eine gewisse selbstironische Metaebene kommentiert hat. Das war damals relativ clever, das war relativ frisch, das hat man so vorher nur bedingt gesehen. Aber jetzt sind wir hier 7 Filme später und das Ganze wirkt irgendwie nur noch wie so eine, wie auch schon in den letzten Teilen, ja, wie so eine müde Kopie der Kopie der Kopie. Denn wir haben wieder eine Gruppe junger Menschen, die herausfinden wollen, wer eben hinter dieser Maske des Killers steckt. Und wie immer gilt, der Täter könnte theoretisch jeder sein. Und das Problem ist nur, dieses Konzept hat eben im ersten Teil noch sehr gut funktioniert. Mit Abstrichen für mich auch noch im zweiten Teil. Aber im nunmehr 7. wirkt das so hart konstruiert und wird zunehmend absurd. Wir haben Figuren, ich meine, gut, das ist jetzt nichts Neues im Genre, die komplett austauschbar sind. Ja, wir haben aber auch null Persönlichkeiten, selbst die alten, die man da wieder so mit reinschmeißt, also sprich Sidney Prescott, die nervt mich sowieso irgendwie, die hat so Jamie Curtis Anleihen aus dem
Sandra Bullock des Horrorfilms irgendwie.
Ja, vielleicht. Ja, das passt ganz gut. Wobei ich auch irgendwie, das tut mir für Sandra Bullock ein bisschen leid in dem Fall, aber ja, es gibt eben kaum Persönlichkeiten bis gar nicht. Stattdessen wirft man hier in diesem Film mit Dialogen rum, die sich so zwischen Teenie-Slang und irgendwelchen Social-Media-Spacken bewegen. Da sind so Sätze bei wie, und das fällt nicht mehr als, nicht nur einmal, sondern so Sätze bei wie, das ist überhaupt nicht Jeep, Mann. Oder so ein inflationäres Nutzen von Motherfucker. Das sind alles für mich auch keine Dialoge, an denen ich irgendwie, also da fühle ich mich sonderbar deplatziert. Das sind so irgendwie Versuche, zeitgeistig zu klingen, die bei mir einfach nicht mehr zünden. Ja, das Thema irgendwie ist der Film für mich gemacht, hat man jetzt schon ein paar Mal.
Bei Predator hatten wir das Thema ja beim letzten Mal, wo wir uns gefragt haben, für wen ist der jetzt? Ne? Für eine neue Generation, die eigentlich natürlich mit Predator nichts am Hut hat. Ja. Ne? Und das kann man sich bei Scream 7 jetzt ja auch fragen. Der 16-jährige Olaf rein mit seiner Freundin, die aber die vorherigen Teile alle nicht gesehen haben? Oder?
Ich war mit dem 16-jährigen Linus drin.
Siehst du? Ja, aber der fand ja die anderen schon, oder?
Der fanden auch nicht gut, genau, exakt. Der fanden maximal okay. Das ist eben, ja, das, also erstmal führt diese Dialoge zu einer Distanz zu den Figuren und durch diese Distanz habe ich gedacht, so hoffentlich bringt man die schnell um. Also man will eigentlich nicht so viel Zeit mit denen verbringen. Dann gibt es natürlich noch so diese typischen Versuche, diese Metaebene, die man aus dem vorangegangenen Teilen kennt, einzubauen. Es wird natürlich über Horrorregeln gesprochen. Es wird mal wieder über Sequels gesprochen, über das Genre an sich. Das, was früher so ein Stück weit auch noch in 2, vielleicht auch noch irgendwie in ein paar späteren Teilen clever gewirkt hat, wirkt hier tatsächlich komplett nur noch mechanisch. Als würde jemand so eine Checkliste abhaken. Irgendwie so, oh, haben wir hier so einen Meta-Kommentar? Check, haben wir eine Genre-Referenz? Super. bitte, bitte sofort erwähnen im Drehbuch. Dann, und das, da habe ich gedacht, so kommt, ey, das ist, muss mich doch verarschen. Dann wird noch so eine halbherzige KI-Thematik, das ist ja top aktuell im Film aufgemacht, die irgendwo in die Handlung reingeschworfen wird. Und dadurch kann man dann auch einen eigentlich tot geglaubten Charakter aus dem ersten Film zurückbringen. Und das ist jetzt auch gar nicht gespoilert, also, was dann am Ende des Tages das mit auf sich hat, das wird man dann sehen, wenn man den Film guckt. Das soll irgendwie vermutlich irgendwie total clever oder aktuell wirken. Ich fand, das war so, mein Gott, sehr, sehr gewollt, was man da gemacht hat. Und das könnte man ja irgendwie auch alles. Das habe ich auch beim letzten Teil, den ich ja durchaus unterhaltsam fand, weil er ziemlich blutig war und auch der davor, irgendwie so links liegen lassen, wenn es eben hier auch so auf der Gore-Slasher-Blutebene irgendwie was geben könnte, was irgendwie einen unterhält. Aber selbst da, bis auf ein, zwei Szenen, die irgendwie auch halbwegs ordentlich inszeniert sind, bleibt dieser Film komplett flach. Da ist nichts brutal, da ist nichts spannend oder irgendwie besonders kreativ. Das Pacing ist total seltsam. Diese 2 Stunden, die sowieso viel zu lang sind für diesen Film, ja, haben sich bedeutend länger angefühlt. Das ist unterm Strich kein guter Film. Ich will den auch nicht nochmal sehen. Ist, ironischerweise hat er den erfolgreichsten Start der Reihe hingelegt, was vermutlich eher etwas über das heutige Publikum oder über die heutige Franchise-Kultur was aussagt, als über die Qualität des Films. Ist schon ein relativ ernüchterndes Ergebnis dabei rausgekommen. Ich finde es auch spannendste, finde ich eigentlich so, dass Wes Craven damals mit Nightmare on Elm Street und dann ja relativ spät in seiner Karriere mit Scream 2 der erfolgreichsten Horror-Franchises überhaupt geschaffen hat. Aber der Riesenunterschied ist eben, ne, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, dass eben dieses Franchise von Nightmare on Elm Street, also diese Traumwelt von Freddy Krueger, bietet im Grunde genommen aufgrund dieser Traumrealität unendlich viele kreative Möglichkeiten, während du dir eben bei Scream jedes Mal einen neuen Spacken ausdenken musst, der einen an der Klatsche hat und irgendwie anfängt, die Leute umzubringen. Und genau das merkt man eben dieser Serie extrem an, dass die einfach so sehr leidet, dass man sich immer wieder irgendwas Hanebüchenen, der Cousin oder was auch immer oder die gestörte Zuschauerin bla 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 aus den Fingern saugen muss, um hier nochmal irgendwie so einen Ghostface-Killer auf die Mannschaft loszulassen. Also wirklich ein schlechter Film.
Das ist ja auch das, was ich in dieser Reihe auch so furchtbar finde, und ich mag schon den zweiten Teil nicht mehr. Also ich habe es bis Teil 4 durchgezogen und dann beschlossen, da nicht mehr weiterzumachen, weil halt, also du hast bei einem Freitag der 13., könntest du da auch sagen, hier, die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip, Jason steht auf, bringt die Leute um, er wird getötet und im nächsten Teil geht's wieder von vorne los. Nur ist da halt einfach irgendwie so, dieser Killer ist irgendwie übersinnlich, man variiert auch schon mal, da ist er mal im Weltall, dann ist er mal irgendwie mal nicht am Crystal Lake und so, und da könnte alles passieren und man würde das alles kaufen. Entweder man findet es gut oder scheiße. Aber in so einer Reihe wie Scream, die ja eigentlich jetzt streng genommen nach Genre-Muster gar keine Horrorfilme sind, sondern Thriller, saugt man sich da Konzepte aus den Fingern, die einfach so dumm und an den Haaren herbeigezogen sind, wie du eben ja selber schon zweimal gesagt hast. Da hast du doch keinen Bock drauf.
Vielleicht wäre es besser gewesen, ja, dem Ghostface-Killer ähnlich wie in der Halloween-Reihe irgendwann einen übernatürlichen Charakter zu geben.
Ja, irgendwie sowas, wo man denkt, ja, egal was da passiert, es ist einfach übersinnlich, das ist erlaubt und da rollst du weniger mit den Augen. Das ist hier wie bei Stirb langsam 2, wenn Bruce Willis da mit dem Stuhl nach oben geschleudert wird und das nicht überlebt hätte.
Mit dem Schleudersitz alles, wohlgemerkt, ja. Nicht mit dem Stuhl.
Ja, Schleudersitz. Ne? Es ist so, wo ich denke so, ey, dann verhaltet euch doch wenigstens ein bisschen realistisch. Aber gut, vielleicht haben wir Scream jetzt endlich abgehakt hier beim Podcast.
Ich bezweifle es bei dem Erfolg, aber ja, im Podcast wahrscheinlich. Ja.
Ja, wer weiß. Ja, keine Ahnung. Das ist ja irgendwie, ich meine, bei Nightmare on Elm Street war irgendwann auch bei 7 dann Schluss. Dann gab es ein Crossover. Vielleicht gibt es ja hier irgendwann ein Crossover mit, wie heißt die andere Kackreihe da? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
So, was hast du denn mit?
Ich war im wunderbaren, bunten Hause Canon und habe da einen Film mitgebracht, ich hatte es eben schon gesagt, den ich schon kannte, aber lange nicht mehr gesehen habe. Und es ist tatsächlich ein Film, den man überhaupt nicht dahin verorten würde, wenn man es nicht wüsste. Das Haus der langen Schatten The House of the Long Shadows, Großbritannien, 1983, Regie Pete Walker. Der erfolgreiche Romanautor Kenneth McGee geht mit seinem Verleger eine Wette ein. Er wettet, dass er binnen 24 Stunden in einem verlassenen Herrenhaus einen Horrorroman schreiben kann. Sein Verleger kann es kaum abwarten und organisiert den Besuch in einem alten Haus in Wales. Doch als McGee dort ankommt, stellt er schnell fest, dass er mitnichten alleine ist. Ja, Cannon, Pete Walker, Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing und John Carradine, alles riesige Namen und Erwartungen, die da aufgebaut werden. Und ich würde mal sagen, es ist jetzt erstmal so ein, also wenn man das Werk von Pete Walker kennt, der hat ja sich so in den 70er Jahren, Anfang 70er Jahre, vor allem im britischen Kino, dann Namen gemacht mit Filmen wie Das Haus der Peitschen oder auch The Flash in the Secret Show, einer der frühen Slasher, dann Sachen wie Frightmare. Er hat sehr viele alte Leute in seinen Filmen, die oft sehr, sehr garstig sind und böse sind, wie Haus der Peitschen, wo man quasi so eine Art alternatives Gefängnis errichtet für die unzüchtige Jugend von heute, also von den damaligen 70er Jahren. Und ja, hier bewegen wir uns in einer Canon-Produktion und da kamen dann diese ganzen Namen zustande, die Walker nicht zur Verfügung hatte früher. Ne? Also Vincent Price, Christopher Lee und so, die tauchen jetzt nicht in seinem Werk auf. Deshalb ist das natürlich jetzt hier etwas Besonderes, dass die alle auftauchen und sie tauchen auch so schön nach und nach auf. Also es ist so ein bisschen so eine Art Familiensippschaft, die sich dann da auf einmal trifft in diesem Herrenhaus. Und das ist auch alles bis, also ich sag mal so, die ersten 20 bis 30 Minuten sind enorm atmosphärisch inszeniert und es ist klar, dass wenn wir diese Horrorgrößen haben, dass da auf Dialogebene schon mal gar nichts schief gehen kann. Ja, die sind da, die verbreiten irgendwie ihre Aura, die können auch alle im Grunde die Klappe halten und sie würden trotzdem wirken. Aber es passiert halt einfach nicht so viel. Sie reden und es wird erzählt und man denkt da so, irgendwie müsste doch mal jetzt langsam irgendwas passieren. Und dann sackt der Film dann in der Mitte so richtig runter, wo man denkt so, ja, es ist auch jetzt mal gut so. Und irgendwann passiert es dann, der Film nimmt Fahrt auf und es gibt dann ein paar Highlights und es gibt einen Plot-Twist. Ich werde da jetzt nicht drauf eingehen. Ich werde nur sagen, dass dieser Plot-Twist mir nicht gefallen hat. Ein paar Jahre später hat man nochmal einen Slasher kreiert, der einen ähnlichen Plot-Twist hat am Ende, der mir auch nicht gefallen hat. Ja, ich erwähne ihn jetzt nicht, sonst weiß direkt jeder, um was es geht. Und so finde ich, hat der Film einfach so viel verschenktes Potenzial. Also ich habe irgendwie, das hatte ich auch schon immer bei dem Film, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich folge hier 100 Minuten Dialog, am Ende kommt Plot-Twist, der mir nicht gefällt, aber eigentlich hat der Film ganz viel, was mir gefallen müsste. Vor allem halt die Leute und vor allem die Atmosphäre, aber es packt mich nicht, ich kann es nicht beschreiben.
Das klingt nach irgendwie nach einem Kandidat für eine Zweitsichtung.
Ja, das wäre jetzt dann die Drittsichtung. Oh, also okay. Wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, wäre es sogar eine Viertsichtung. Ich kenne ihn schon sehr lange, also ich habe schon eine lange Vergangenheit und ich habe ihm immer wieder irgendwie eine Chance gegeben. Und du hast ihn ja jetzt ja auch von mir bekommen. Ja. Deshalb bin ich mal gespannt, wie du ihn wahrnimmst.
Ich schaue ihn erst gar nicht.
Ich würde ihm schon eine Chance geben. Also allein wegen der Leute.
Natürlich schaue ich ihn. Ne?
Ja, ja, also ich kann mir auch vorstellen, also das ist so ein Film, den kann man sich gut in der Halloween-Woche reinziehen. Hm. So. Da hat er einfach, da gehört er hin wegen der Leute schon irgendwie, aber ja, man sollte halt einfach nicht so viel erwarten. Ganz nett ist, dass hier auch wieder Shyla Keys auftaucht. Shyla Keys, die kennt man dann, wenn man die Filme von Pete Walker kennt. Das ist so eine grauhaarige, silbergrauhaarige Frau, die eine mega unangenehme Aura hat. Also das scheint wirklich Pete Walkers Lieblingsschauspielerin zu sein. Und ich kenne sie auch nur immer in den Filmen von ihm. Und sie ist immer eine eklige Alte. Und hier ist sie erstaunlich freundlich. Vielleicht ist auch das Problem von dem Film. Shyla Keys. Naja, egal. Weiter bei dir.
Ich bin immer noch top aktuell unterwegs, USA 2025, und habe mir Keeper angeschaut von Osgood Perkins. Hat ein bisschen Angst. Im doppelten Sinne. Worum geht's? In Keeper begleiten wir Liz und Malcolm, gespielt von Tatjana Maslany, die wirklich eine ganz tolle Schauspielerin ist. Ich kannte die nicht. Und Rossif Sutherland. Ich glaube, der hat nichts mit Kiefer zu tun. Optisch auch schon weit entfernt. Und die beiden sind ein frisch verliebtes Paar und wollen ein romantisches Wochenende in Malcolms Haus im Wald verbringen. Was natürlich fürs Genre-Kino schon mal, ja, das klassische Setup ist. Also ein paar, ein abgelegener Ort, viel Natur und Ruhe. Es geht natürlich schief, was schief gehen muss, denn diese scheinbar idyllische Situation entwickelt sich immer mehr in eine zunehmend unheimliche Richtung. Soweit, so gut. Es werden erstmal alle Genre-Klischees bedient. Das Haus wirkt irgendwie seltsam isoliert, fast schon unwirklich still und eben nach und nach häufen sich irgendwelche merkwürdigen Ereignisse. Aber das passiert alles recht im recht verborgen. Also es ist kein aufdringlicher Film. Und irgendwie natürlich entwickelt man das, und das will der Film wahrscheinlich auch natürlich bewirken, das Gefühl, dass irgendwas in diesem Ort ganz und gar nicht stimmt. Und im Laufe der Handlung dieses eigentlich romantischen Wochenendes wird immer mehr auch so Realität und Wahrnehmung geraten immer stärker durcheinander. Ja, man darf gar nicht so viel zu diesem Film sagen. Das beginnt auf jeden Fall wie so ein entspannter Rückzug vom Alltag und verwandelt sich eben langsam. Und das ist ja auch eine ganz klassische Thematik, immer mehr in eine bedrohliche Situation, wobei man hier tatsächlich sehr, sehr lange nicht weiß oder nicht sehr klar ist, ob die Gefahr von außen oder vielleicht doch von den Figuren selbst kommt. Also es ist keine Home Invasion Kino. Oscar Perkins hat irgendwie, das habe ich gelesen, Keeper selbst als eine Kritik an toxischer Männlichkeit beschrieben, verpackt in klassische Folk-Horror-Elemente. Und auch das ist nicht gespoilert, trifft es eigentlich ziemlich gut. Also der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel vom klassischen Folk-Horror-Film im modernen Gewand. Ich bin, um offen und ehrlich zu sein, mit wenig bis gar keiner Erwartung in dem Film rangegangen. Wir zwei hatten ja mal kurz überlegt, The Monkey zu besprechen hier bei Antenne Traumstadt, also sprich ein Kurzgeschichten-Filmvergleich. Aber ich fand The Monkey ja so unfassbar scheiße.
Wie die meisten, ne? Also ist ja echt ein Film, bei dem man sich fast sicher sein kann, dass die meisten nicht über 2 Sterne gehen. Jetzt bei Letterboxd sehe ich das halt. Ja. Ne? Das
seltsam, weil er erfolgreich war, aber gut. Mhm. Und aber auch mein Sohn, also auch als moderner 16-jähriger Zuschauer von solchen Filmen, Betrachter, fand ich auch nicht gut. Und deswegen war meine Skepsis eben jetzt hier bei Keeper gegenüber Perkins neuem Film umso größer. Oder ich war sehr zurückgegangen. Ich habe nichts erwartet, sagen wir es mal so. Und umso überraschter war ich, wie gut mir Keeper am Ende gefallen hat. Wir haben jetzt nicht diese klassische Haus im Wald Horrorhütte, wie man sie aus unzähligen Genreproduktionen kennt, sondern es ist eher so ein modernes Architektenhaus, recht minimalistisch, stilvoll, schön steril gerichtet, aber strahlt von Beginn an so eine gewisse Bedrohlichkeit auch aus. Und das liegt auch an der sehr, sehr starken Kameraarbeit von Jeremy Cox, der hier so die Architektur und die umgebende Natur hervorragend einfängt. Und das wird nochmal von einem sehr schönen, bis dato mir völlig unbekannten Score von Ido van Bremen untermalt. Das hat was sehr, sehr, ja, das ist ein Slowburner. Die Angst entsteht hier tatsächlich nicht durch irgendwelche Schockmomente oder laute Effekte. Das schleicht sich hier so langsam ein, in kleinen Gesten, in Blicken, in widersprüchlichen Aussagen der Figuren. Also wir haben hier keinen Jumpscare-Horror, wie eben schon mal erwähnt, auch kein. Wir haben zwar Elemente des Home-Invasion-Kinos, aber sind davon weit entfernt, von diesen Home-Invasion-Genre. Standards, nenne ich es mal. Dieser Film bewegt sich eher so in der Tradition, die man eher mit dem Alltagshorror eines David Lynch, das ist sehr hochgegriffen jetzt auch für den Film, oder von so einem Lars von Trier, also dieses Unbehagen könnte man damit verbinden. Das ist eben auch, ja, kein klassischer Mainstream-Horror, das ist auch eher so, man würde so abwertend Arthouse-Kino vielleicht sagen, deswegen auch Lars von Trier. Der Fokus liegt stark auf den Figuren, den Eigenheiten und die ganz kleinen Details, und das macht den Film so spannend, weil ich irgendwie gar nicht. Also ich habe immer gedacht, ich weiß, was passiert, und im Grunde genommen passiert das auch ein Stück weit, ja. Aber der ist so unaufgeregt, dass er unfassbar spannend auf mich gewirkt hat. Und am Ende, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass er diese sorgfältig aufgebaute Spannung am Ende in so ein konventionelles Finale, in so einem konventionellen Finale auflöst. Und das Tempo zieht auch im letzten Viertel an. Und eigentlich ist die Auflösung auch im Vergleich zu dem davor gesehenen recht konventionell, weil laut, aber ist so schön konsequent. Also das ist einfach, es wird schön blutig und es passt zur eigentlichen Atmosphäre des gesamten Films. Und am Ende habe ich gedacht so, ach, was für ein tolles Ende. Es ist ein wirklich starker Film und man könnte ihn als modernen Folk-Horror-Film bezeichnen, der weniger auf Schockmomente setzt als auf ganz viel Atmosphäre. Und so habe ich ja Osgood Perkins auch kennengelernt mit diesem Gretel und Hansel. Dieser Neuinterpretation des Märchens, ja, den ich ja auch ganz, ganz unfassbar creepy und eindringlich fand. Und das hat er hier auch wieder geschafft. Ist ein Film, der sich Zeit nimmt, aber genau daraus aus seine Wirkung zieht. Und am Ende habe ich gesagt, so geil. Also am Ende hat das, was er selbst über seinen Film gesagt hat, sehr viel Sinn gemacht. Und mehr will ich auch gar nicht verraten. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Ja, mir fällt da so ein Film ein, den ich auch mal jetzt neulich auf meine Liste geschrieben habe, der auch so, also ich habe den gar nicht mehr so in Erinnerung, aber das war auch so ein Alltagshorrorfilm. Ich sehe, dieser österreichische Film mit diesen beiden Kindern da und dieser Mutter, da ist ja auch nichts Übersinnliches, glaube ich. Ne? Genau.
Ist das nun, ja.
Der einen auch aufgrund seiner Atmosphäre und dem Spiel der Leute einfach irgendwie erdrückt hat. Also das ist das, was ich im Kopf habe. Das ist das einzige Gefühl, was ich von dem Film im Kopf habe, dass er mich irgendwie erdrückt hat.
Ja. Ist glaube ich, auch hier im Film, wenn er einem auf dem falschen Fuß erwischt, glaube ich, kann man andere Meinung haben. Mich hat er offensichtlich auf dem richtigen erwischt, von daher, ja.
Ja, ich wurde auch erdrückt. Erdrückt von Mülligkeit. Also wirklich. Also ich bringe jetzt ein Beispiel mit von einem Film, bei dem man einfach weiß, dass da muss wirklich alles schiefgegangen sein, wenn man den Regisseur kennt und wenn man vor allem einen Film jetzt kennt oder auch zwei, einen haben wir besprochen, Ruggero Deodato. Und wir beide haben damals ja Cut and Run besprochen und Cannibal Holocaust dürfte so sein berühmtester Film sein. Und der Mann hat ja dann doch noch den einen oder anderen ganz netten Film gemacht, aber auch Ruggero Deodato ist natürlich in den 80ern irgendwann so gegen Ende auch so ein bisschen baden gegangen wie Fulci, Lenzi und Co. Aber hier ist wirklich, also ja. Ich bringe Flash Fighter mit. Per un pugno di diamanti. Italien 1986. Die Tochter des reichen Mr. Summer King, der in einer Wüstenstadt lebt, wird entführt. Da ruft der Millionär den Einzelkämpfer Garrett auf den Plan, der nicht lange nachdenkt und seinen Auftrag annimmt, die Tochter zu befreien. Ja, das ist die Inhaltsangabe und das ist auch wahrscheinlich, die Legende besagt, dass Ruggero Deodato von dem Produzenten Ovidio G. Assunitis, ja, also auch kein Unbekannter, nach Marokko geschickt wurde ohne ein Drehbuch. Ja. Und so ist das irgendwie auch. Also es werden bei der IMDb zwei Personen aufgeführt, die angeblich ein Drehbuch geschrieben haben. Vielleicht sind das nur Scheinkandidaten, vielleicht aber auch Mitarbeiter, die mit Deodato nach Marokko mitgekommen sind. Und da haben sie jeden Tag so ein bisschen rumgeschrieben, denn so steht's da auch, dass man quasi jeden Tag sich überlegt hat, was man heute dreht, um dem Ganzen irgendwie eine Handlung zu verpassen. Und wenn du dich jetzt erinnerst an unsere wunderbare Besprechung zu Executor, diesem Endzeit-Film, also wir hatten ja letztes Jahr dieses Endzeit-Special und da hatten wir ja einen Film uns rausgepickt, bei dem ja auch eigentlich nicht so viel passiert, außer dass sie von Steinbruch zu Steinbruch fahren und von Hügel zu Hügel und nach Wasser suchen und irgendwie sonderbare Schlachten mit Vehikel und all sowas führen. Und das ist hier im Grunde auch, also der Film könnte im Grunde fast wie dieser Film sein, nur fehlt diesem Film wirklich jeglicher Unterhaltungswert. Dem Film fehlt auch vor allem Know-how. Also ich meine, Know-how hatte jetzt Executor vielleicht auch nicht unbedingt. Aber der hatte wenigstens Seele. Der hatte auch interessante Figuren. Und der hatte auch wirklich so ein paar nette Einfälle. Das war einfach ein netter Film. Aber das hier ist wirklich grauenhaft. Also man weiß vor allem gar nicht, man hat das Gefühl, man ist wieder in so einem Endzeitfilm. Aber selbst dieses Thema, das gibt es gar nicht. Man ist in der Wüste, man ist hier in so einer Gesellschaft zwischen so Beduinen, so einem Wüstenvolk, einem anderen Wüstenvolk, so eine Art Wüstpiraten, die gegen dieses Wüstenvolk vorgeht. Dann gibt es Leute wie dieser Summer King, das sind so Weiße, die da in ihren komischen Palästen leben, mit ihren Beduinen zusammen teilweise. Also es gibt so Gruppierungen. Und dann gibt es diesen Garrett, ja, diesen Flashfighter, dargestellt von Miles O'Keefe. Das ist der, der auch Astor oder Arthur gespielt hat, hier bei dem Joe D'Amato Barbaren-Vehikel. Also das ist im Grunde so eine Art Mad Max und Rambo, aber er ist im Grunde einfach nur ein charakterloses Nichts mit so einer komischen Tina Turner Frisur. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Dann ist John Steiner dabei, den ich ja eigentlich total mag. Der taucht hier als jemand auf, der Skorm heißt und irgendwie so eine Zelle im Kopf hat und wahnsinnig nur am Rumschreien ist. Das ist der Anführer von diesen komischen, von dieser Gang. Ja, dann haben wir Hal Yamanuchi. Den kennt man, das ist so einer der Asiaten, der schon mal immer, also wenn im italienischen Genre-Kino ein Asiaten gebraucht wird, dann ist er da. Ja, der ist hier der Nimbus, der ist der einzige Überzeugende, weil er vor allem den Mund hält. Ja, und alle anderen reden dann einfach so ein Käse, wenn sie nicht gerade irgendwo im Sand kämpfen. Alles mit kalten Waffen, also sind alles irgendwie nur so Säbel und Dolche und hier unser Flashfighter, der hat natürlich eine Armbrust mit Pfeilen, die vorne so eine Granate drauf haben. Klar, Rambo, ne, wir sind ja hier 86, wann kam Rambo 3? Boah, war das Afghanistan? Boah, oder Irak?
Aber den Bogen hatte doch schon in Teil 2 gehabt.
Hat ja, ja stimmt, am Ende ja,
den,
hast recht.
Hatte den Russen im Helikopter am Ende damit umgenietet.
Ja, stimmt, den hat er doch. Ja, hast recht, genau. Ja, in Vietnam hat er haben. Den schon. Ja. Also das Einzige, was mir hier noch irgendwie gefallen hat, sind tatsächlich die Schauplätze, denn diese marokkanische Wüste und dann halt auch so Städte, die dann so in so Felsen gebaut sind, das finde ich schon immer faszinierend. Das hat man ja relativ selten im Genre-Kino, ja weiß ich nicht, vielleicht in so Wüstenfilmen, so Sindbad-Sachen oder so, da hat man das jetzt, ne, wenn man jetzt sich im Action-Kino bewegt, mag sein, dass man das dann auch häufiger mal hat, wenn es so Krieg, so Irak, Afghanistan geht. Ich weiß es nicht. Ich finde das immer ganz nett, wenn man mal eine andere Architektur hat. So, aber das rettet natürlich hier gar nichts. Es ist wirklich eine Katastrophe. Man kann sich nicht vorstellen, dass das von Deodato ist. Wirklich, als wäre der gar nicht am Set gewesen. Also ich meine, der hat davor Cut and Run gedreht. Danach hat er davor gedreht? Er hat da, also direkt davor hat er Body Count gedreht. Dieser Slasher, der ist jetzt auch nicht so gut, aber der wird dadurch super, wenn man den jetzt guckt. Ne? Und nach diesem hat er die Barbaren gedreht, ne? Also mit den Zwillingen.
Ja,
der ist
ja gut, aber das ist auch eher Geschmackssache. Ne? Ich glaube, handwerklich habe ich einen ganz guten Erinnerung.
Eben, genau. Ja. Der ist halt von inhaltlich ist er halt einfach genauso müllig wie dieser, sage ich jetzt mal. Aber der sieht wenigstens gut aus. Der ist handwerklich gut gemacht. Der hat auch ein paar nette Monster und auch gute Darsteller. Da ist ja Richard Lynch auch dabei und so. Deshalb, also das war wirklich so, ich glaube, Deodato wusste selber nicht, worauf er sich da einlässt. Der Uwe Leo hat ihm gesagt, so hier, mach mal, kriegst die Kohle und komm mit irgendwas zurück. Also das ist schon echt peinlich gewesen. Naja, aber immerhin steht auf der Verpackung das neue Meisterwerk von Ruggero Deodato. Hat man wahrscheinlich von der alten VHS übernommen.
Ich habe auf jeden Fall was Asiatisches wieder mit, nämlich The Big Heat. Ist wieder ein paar Filme eingetrudelt aus dieser Hongkong Cinema Collection von Shout Factory. Und eigentlich hatte ich schon alles vorbereitet zu Chinese Ghost Story, den ich gesehen habe. Aber dann habe ich gedacht so, ach komm, der ist ja, also wenn einer bekannt ist in Europa von diesen doch eher obskuren Hongkong-Filmen, dann ist es ja eigentlich eine Chinese Ghost Story, weil er auch hier diverse Veröffentlichungen genossen hat und auch vor kurzem, glaube ich, nochmal neu aufgelegt wurde.
Und den hat man sogar schon hier in der Gazette, weil ich den mal mitgebracht habe.
Ach, da schau, ja, siehst du mal. Ja. Dann habe ich wahrscheinlich gern, mein Kleinhirn ganz hinten hat sich daran erinnert. Und dann habe ich gedacht, so komm, wie schnell schiebst du aber den nächsten Film rein, denn zusammen mit Chinese Ghost Story Trilogy ist The Big Heat im Original Seng Fat Duck Ging von nicht nur einem Regisseur, sondern von gleich dreien bei mir eingetroffen. Regie führten nämlich hier Yeung Wang Kam, der mir nichts sagt, Johnny To, von dem hatte ich Exiled vor gar nicht mal so langer Zeit mit, und dem, gerade schon durch Chinese Ghost Story erwähnten Shui Haag, der da auch als Produzent aufgetreten ist, der auch hier Produzent ist. Wie diese Dreierkombination zustande gekommen ist, konnte ich leider nicht eruieren. Aber wie es damals oft im Hongkong-Kino war, hat man teilweise auch so gestückelt gedreht. Dann hat irgendeinem was nicht gefallen, dann ist der Nächste eingesprungen. Und am Ende hat man dann irgendwie alles zusammengeschustert. Ja, was ist dabei rausgekommen? Entstanden ist der Film in der Hochphase des Heroic Bloodshed-Kinos, in der vor allem im Hongkong Polizeifilme, Polizeithriller besonders populär waren, also Geschichten über Cops, über Loyalität, zumeist verbunden mit ziemlich brutalen Shootouts und der Story oder der Geschichte um des Kampfs gegen das organisierte Verbrechen. Das ist hier auch nicht anders. In dem Zentrum stehen mehrere Polizisten, die durch Zufall zunehmend tiefer in so eine Spirale aus Gewalt, Rache, Vergeltung hineingezogen werden. Die Handlung ist dabei selbst ziemlich klassisch aufgebaut. Wir haben auf der einen Seite diese kriminelle Organisation, die gerät natürlich zwangsläufig mit der Polizei aneinander. Loyalitäten innerhalb der Polizei werden aufgrund von natürlich Schmierversuchen auf die Probe gestellt und irgendwann eskaliert das Ganze, diese gesamte Situation, und mündet in einer Reihe von relativ kompromisslos inszenierten Konfrontationen. Das Ganze ist getragen von einem ziemlich guten Ensemble, allen voran Wai Zi Lee als Chief Inspector Wai Pon Wong. Der war in den frühen 80ern oder späten 80ern, frühen 90ern, so rum, in zwei John Woo-Klassikern dabei, nämlich einmal in A Better Tomorrow, den du auch gesehen hast, und später in Bullet in the Head hat er den Erstfreund und später Antagonisten gemimt. Und der hat zwar nicht die Coolness von so einem Chow Yun-Fat, muss man sagen, aber dafür bringt er hier eine ganz, ganz viel Ernsthaftigkeit mit rein, was dem Film tatsächlich insofern gut tut, als dass das Gezeigte dadurch noch heftiger wirkt. Denn was The Big Heat tatsächlich auszeichnet, ist die Inszenierung der Action. Die Kämpfe und Schießereien, das ist sehr direkt, das ist sehr roh, das ist stellenweise unfassbar brutal. Wir haben Explosionen, wir haben Stunts, wir haben physische Konfrontationen, alles handgemacht, und dementsprechend hat das Ganze, wie eben damals im Hongkong-Kino üblich war, eine Energie, die man im heutigen, zum größten Teil stark digitalisierten Action-Kino eigentlich gar nicht mehr zu sehen bekommt. Das ist alles extrem kinetisch und gefühlt alle 10 Minuten explodieren, gefühlt hunderte von Bloodpacks an Zeitlupe sterbenden Menschen. Diese physische Direktheit aus dieser Ära, da werde ich nie müde von und sorgt bei mir immer noch für ganz, ganz große Euphorie. Und das war hier tatsächlich eine Erstsichtung. Ich habe von dem Film schon damals in VHS-Zeiten gehört, aber nie irgendwie meine Finger daran bekommen. Und der besitzt eine wirklich tolle Dynamik. Die Kamera ist immer in Bewegung. Das wirkt oft immer hektisch. Man denkt immer so, jetzt gleich bricht das komplette Chaos aus. Das hat so diesen leicht unkontrollierbaren, also diesen Reiz einer nicht unkontrollierbaren Energie. Das so ist es besser formuliert. Wir haben aber auch einen tollen Score, der super schön spät 80er Jahre so schöne Synthesizer hat und stellenweise auch fürs Hongkong-Kino ganz typisch melodramatischen Unterton hat. Das macht das sehr, sehr gut. Das ist ein sehr geradliniger Film. Man bekommt hier jetzt nicht im Vergleich zu wenn wir dann mal bei John Woo bleiben, The Killer oder auch Bullet in the Head insbesondere irgendwelche Charakterstudien oder irgendeine besonders komplexe Dramaturgie serviert. Aber ich glaube, das wollte der gar nicht. Der Film weiß, glaube ich, schon, was er ist. Denn er ist einfach nur straightes Hongkong-Action-Kino. Hart, physisch, charismatische Darsteller, hohes Tempo und auch eben eine Inszenierung, die überhaupt sich null scheut, irgendwie exzessiv Gewalt auszuüben. Nicht der große Klassiker des Hongkong-Kinos, hat sich über die Jahre einen guten Ruf irgendwie erarbeitet, aber ein extrem unterhaltsames Beispiel für diese unbändige Energie und diese Kreativität, mit der in Hongkong eben in den 80er und noch frühen 90er Jahren Action-Kino produziert wurde. Und das war die Erstsichtung. Und dann auf UHD, das ist sowieso der Wahnsinn. Ich war ganz happy, als ich hier gesessen habe. Ich habe dir ja so ein Video geschickt von dem Typen, der da auf der Autobahn die Verfolgungsjagd.
Ja, ja,
das,
ja.
Das ist sehr, sehr, also so ist der Film insgesamt.
Ja, sehr schön.
Ja,
ja, ja, ich weiß jetzt, dass es funktioniert, also im Rahmen eines Films funktionieren kann, wenn man eine Frau künstlich mit Schimpansensperma befruchtet und den Fötus dann mit Wachstumshämmern bearbeitet.
So. Willkommen bei eurem Bildungspodcast.
Ja, willkommen bei Kommando Mengele, gesucht, tot oder lebendig. Ja, genau. Wenn ein Film eigentlich von Jess Franco inszeniert werden soll, der dann aber während der Dreharbeiten feststellt, so, er hat kein Geld mehr und irgendwie das Studio auch irgendwie wohl nicht das bekommt, was es erwartet hat und er einfach seine Visionen nicht erfüllen konnte, kommt ein anderes Studio daher, in dem Fall Eurocine, ja, dem Ramsch-Label aus Frankreich, also was es in den 80ern vor allem dann auch war, und kauft einfach sämtliches existierende Material von Franco und beauftragt dann den großen Andrea Bianchi, um aus dem Ganzen irgendwie was zu machen. Ja, man sagt dann hier, Andrea, dreh mal ein paar Action-Szenen und sowas alles und nimm das alte Material vom Jazz und tacker da irgendwas zusammen und nenn das Ganze Kommando Mengele. Und so ist das Ganze dann irgendwann entstanden.
Der Titel allein ist so krass.
Ja, herrlich. Der Film ist auch interessant zumindest. Ja, ein Trupp Nazi-Jäger glaubt, den gesuchten KZ-Arzt Josef Mengele in Südamerika aufgespürt zu haben. Doch noch fehlt ihnen der Beweis, dass Karl Herrmann wirklich Josef Mengele ist. Eine Spezialeinheit soll die Beweise einholen. Währenddessen arbeitet Mengele an einem neuen Menschenexperiment und plant nebenbei, das Vierte Reich zu errichten. Ja, also die eigentliche Intention von Franco war es tatsächlich, einen Film über Josef Mengele zu drehen und den so ein bisschen aus dieser kranken Psyche heraus. Ja, also es sollte eher tatsächlich so eine Art, ich habe es verstanden, also so eine Art Biopic-Drama, aber schon halt aus der Perspektive von Jess Franco über Josef Mengele sein soll und nicht das, was es jetzt ist. Also Franco war auch wenig begeistert von dem Ergebnis, denn Andrea Bianchi hat im Grunde aus diesem ganzen üblen Themen, also wenn man mal das Thema nimmt, das ist ja einfach ein grauenhaftes Thema, wo man sich jetzt denkt, so ja, wie kann man da irgendwie einen Film draus drehen, der dann auch noch irgendwie einen Unterhaltungswert hat, und das ist Andrea Bianchi gelungen, indem er halt einfach das gemacht hat, was er halt immer schon gemacht hat, stümperhaften Käse aneinander getackert, stümperhaften Käse runtergekopelt, der aber halt einfach tatsächlich irgendwie das Potenzial hat, mich hart zu unterhalten. Also wir haben ja Howard Vernon. Howard Vernon ist ja einer der großen Kandidaten aus dem Franco-Universum und das ist auch ein guter Schauspieler. Wir haben Fernando Rey, den kennst du ja auch von French Connection zum Beispiel. Also auch eigentlich ein sehr guter Schauspieler.
Kein schlechter Schauspieler. Ja.
Der ist hier der Nazi-Jäger, der sich nur im Hintergrund hält. Also er ist jetzt nicht mehr aktiv, aber er beauftragt dann halt Leute wie Jack Taylor, den man auch aus dem Franco-Universum kennt. Und dieser Jack Taylor, der soll halt so eine Handvoll Leute zusammen trommeln, so eine Special-Einheit, die dann ja, Josef Mengele in Südamerika festnehmen soll. Und das ist diese Truppe, das ist so schlecht. Also wirklich, die Darsteller sind alle so schlecht. Nimmt man mal Howard Vernon weg und Fernando Rey und meinetwegen noch Jack Taylor. Aber alles da drumherum, jede Nebenfigur ist wirklich so, als würden die irgendwie so eine Komödie aufführen. Das kann man sich kaum vorstellen. Und dann ist es halt im Grunde so, also das geht dann halt auch in diese Effekte mit rein. Das sind so Hempel. Dann hat der eine irgendwie so, das ist so ein Kampfkunsttyp so. Und wenn man so ein bisschen weiß, wie man sich bewegen muss, soll, dann weiß man, dass der Typ, der sich hier bewegt, einfach schon mal nicht richtig bewegt, ja. Und das zieht sich halt immer durch. Und dann wird das halt auch teilweise in so, manchmal habe ich das Gefühl, man spielt hier Zeitlupe, weil sich alle so langsam bewegen. Und dann gibt es Szenen, wo es wirklich Zeitlupe gibt. Auch das ist katastrophal. Und wirklich ganz schlimm ist Robert Mitchums Sohn, Christopher Mitchum. Ich kann jetzt zu Robert Mitchum gar nicht viel sagen. Aber der Sohn, der ist sowas von komplett talentbefreit. Und ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen und dachte mir, ey, was ist das für ein Heini? Ja, und er ist ja einer der Handlanger von Mengele. Er soll also einen Bösen spielen mit so einem blonden Vukuhila. Und man hat wirklich das Gefühl irgendwie, das ist der verschollene Bruder von Robert Ginty. Aber der verschollene Bruder ist halt einfach eben Kacke. Also ich saß hier wirklich und dann kommt halt, also hin und wieder gibt es dann halt auch diese Mengele-Momente und man hat ja, es ist ja teilweise auch noch das Material von Jess Franco. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer was irgendwie erfunden hat, aber ich gehe mal stark davon aus, dass der Affenmann, von dem ich eben erzählt habe, weil den sehen wir dann nachher, ne? Also es kommt dann irgendwann, das Baby kommt zur Welt, man sieht das alles nicht mit der Befruchtung. Ist irgendwann zeigt Mengele, macht dann so eine Führung hier mit Christopher Mitchum und zeigt ihm dann so seine Experimente und dann liegt dann dieser Typ da im Bett mit so kräuseligen Haaren auf dem Kopf und so Augenbrauen, die sind fast so breit wie ein Unterarm, den man dem dann ins Gesicht geklebt hat. Und dann kommt hier diese Erklärung mit diesem Schimpansensperma. Und ja, das sind dann so die Momente, wo ich da saß und gar nicht wusste, wie ich mich verhalten soll.
Ich weiß gar nicht, ich bin sprachlos, aber ja, wir müssen mal ein Bianchi-Special machen.
Definitiv, ja, also ja, einen Film wollte ich ja auch definitiv von ihm besprechen und das können wir auf jeden Fall mal machen. ja, also es ist halt interessant, man hat hier auch natürlich, was ja auch ganz gerne mal so ist, man ist natürlich nicht nach Südamerika geflogen, man hat in Spanien gedreht und das als Südamerika verkauft. Mengele lebt hier auf so einem Schloss, und er will ja das Vierte Reich eröffnen und man hat hier auch überall mal so ein paar Hakenkreuze auf den Flaggen, aber es gibt auch ein neues Symbol, ganz ausgeklüngelt, eine 4 und ein R, was so ineinander übergeht und das ist dann auf den Armbinden drauf. Also 4R. Also am überzeugendsten ist vielleicht noch der Score von Norbert Verone. Der passt nicht, aber der klingt doch zumindest irgendwie so, als wäre es was. Weil mich alles andere ist so durchgetrommelt einfach.
Mich hat der Film eigentlich schon beim Schimpansensperma überzeugt.
Ja, also auch so ein Film, den Pidax ausgebuddelt hat.
Ach, echt?
Aber nicht auf Blu-ray.
Ach komm, naja, ja, gut, aber wer weiß, da ist jetzt die Ausgangslage wahrscheinlich auch schwierig.
Wahrscheinlich. Ja, dumm, dümmer, Kommando Mengele.
Der Titel ist, wenn ich ihn hier mal, ich muss ihn eigentlich kaufen und einfach mal hier irgendwie so auf den Küchentisch legen bei uns mit meiner Frau, die ja Geschichte studiert hat, mit Schwerpunkt eben Zweiter Weltkrieg und NS-Zeit. Habe ich schon direkt Spaß in der Ehe.
Gibt es tatsächlich einmal, verhält der Film sich tatsächlich einmal geschichtlich möglichst korrekt, weil er nämlich da mal ganz kurz so Dokumente zeigt, so eine Dokumentation läuft ab auf irgendeinem Fernsehen mit Originalbildern halt aus dieser Zeit und mit so Berichten. Da schluckt man ganz kurz so, okay. Und da geht es im Grunde wieder bunt weiter. Also das ist schon, es ist schon Ein wunderbarer Film. Könntest du heute auch wieder nicht mehr bringen. Also mit 87 ist das hier schon, da passt da rein in die Zeit. Aber
da gab es auch so eine Reihe von, da gab es auch irgendwie so Boys from Brazil, das war glaube ich auch so ein Dreh herum, der natürlich einen viel, viel seriöseren Anspruch hat, mit Gregory Peck damals in einer der Hauptrollen.
Vaterland, ne?
Mit Rutger Hauer, genau. Das war sogar ein Fernsehfilm. Ne? Also es gab so einige Produktionen zu der Zeit, dass die Italiener dann noch irgendwie immer so spät drauf gesprungen sind, wundert mich nicht, im wahrsten Sinne des Wortes drauf gesprungen.
Ja. Ja. Ja, gut, diese SM-Camps und so, die gab es natürlich schon vorher. Ne? Das
die ganzen, hat ja die ganzen, genau, so. Hier Lisa Schiwulf auf der SS, diese ganzen Reihen, kommen jetzt gerade von Kino Lorbeer in den USA auf UHD raus. Mhm. Da bin ich auch nicht so genau, ob ich die auf UHD brauche.
Aber also ich habe die Blu-Rays nicht. Ich habe also bei Ilsa, ja, so nicht Lisa, nicht. Ilsa,
Ilsa, genau.
Da habe ich noch die alten, ja, DVDs. Also ich würde da schon ganz gerne ein Update machen, weil die fand ich zum Beispiel immer ziemlich witzig. So.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, keine Ahnung, für einen Import irgendwie 38 Euro ausgebe pro Teil.
Ja, das, ey, ja, das muss also jetzt auch nicht
so
sein.
So eine Box wäre schön gewesen für kleineres Geld. Für, aber gut, auch alles First World
Die Problems. Golden Swastika Box.
So, und das ist der Zeitpunkt, wo wir, glaube ich, unser Programm heute beenden sollten.
Genau, bevor es andere tun.
Ach ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sind durch, ne?
Genau, wir sind durch und wir werden uns nächste Woche mit gar nicht melden.
Nee, ist Pause.
Ist Pause, genau. Und danach geht's mit einem Horrorfilm aus Italien weiter.
Sehr schön, es wird musikalisch. So viel kann man, glaube ich, verraten, oder?
So ist es.
Na gut, dann, bis dann. Alles Gute. Danke euch.
Ciao.